So, wo sind wir? Römer 12, 1 bis 2 möchte ich euch bitten aufzuschlagen in euren Bibeln. Wir haben letzten Sonntag uns mit dem Thema der wahren Anbetung beschäftigt und haben die ersten drei Punkte behandelt. Und ich habe versprochen, das nicht alles auf einmal zu tun und das heute den Rest mit euch über den Rest nachzudenken, die Reste der beiden Verse. Und das ist im Römerbrief, Römer 12. Ganz zentrale Verse. Ich möchte es euch nochmal vorlesen und dann wollen wir darüber nachdenken. Ich mahne euch nun, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Ich möchte beten. Wir sind auf dich angewiesen, Herr, dass du uns lehrst, dass du uns unterweist, dass wir es als deine Worte annehmen. Ich bin auf dich angewiesen, dass du Freimut schenkst, auch die Fertigkeit und auch die richtigen Worte. Herr, dass es wirklich nicht nur bei den leeren Worten bleibt, sondern dass es Leben ist, Herr. Du siehst mein Herz und du weißt es, dass ich das ernst meine und einfach mit dir rechne. Und so möchte ich bitten, Herr, dass du jetzt diese Zeit jetzt segnest, in der wir uns unter dein Wort stellen. Amen. Ich möchte ganz kurz, wirklich ganz kurz zusammenfassen, über was wir nachgedacht haben. Es ist ein Anliegen von mir, dass wir da eine richtige Perspektive über wahre Anbetung haben. Und wenn ich schon da jetzt damit einsteige, dann möchte ich auch von vornherein sagen, ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich gegen bestimmte Richtungen oder Gruppierungen oder Dominationen oder bestimmte Frömmigkeitsstile hier wettern möchte und das in Frage stellen möchte. Darum geht es mir nicht, sondern gerade in dieser Zeit, in der ich beobachte und sehe, dass in Bezug auf viele biblische Wahrheiten einfach ein Mangel an Verständnis da ist. Wir haben bestimmte Vorstellungen in Bezug auf bestimmte Begriffe. Also wenn wir jetzt von Anbetung sprechen, dann korrigiert es mich und ich hoffe, dass, oder wenn ihr sagt, nee, habe ich überhaupt nicht so gedacht, dann ist das gut, dann denken wir eher an Musik und an Anbetungszeit, wir denken an einen Anbetungsblock und an einen Worship, ja, und das passiert dann, wenn, wie gesagt, entweder die Orgel anfängt zu spielen oder wenn der Musiker nach vorne geht und nichts gegen Musik, nichts gegen ein herrliches Singen und ein gemeinsames Bekennen der biblischen Wahrheiten in dieser Eintracht mit allen zusammen. Wenn das auch noch schön und wenn es noch begleitet wird und darüber freut sich doch jeder, sagen wir nicht, nee, das ist blöd, das ist, nein, aber ich denke, dass wir uns klar werden müssen, dass wahre Anbetung weit mehr ist als nur Musik. Wahre Anbetung ist ein Lebensstil. Wenn wir Gott verherrlichen wollen, dann geht es darum, wie wir vor Gott leben und nicht in erster Linie, wie wir am Sonntag ein Lieder singen. Ob da jetzt eine Big Band da ist oder ob wir eine Orgel haben oder wie auch immer. Ja, wie gesagt, das ist alles da und es ist alles gut und notwendig. Und wir haben auch vorhin gesungen, dass wir Gott loben sollen mit Pauken und Posaunen, mit Psalmen und E-Gitarren. Und ja, haben wir jetzt nicht gesungen, gell? Aber das ist, da werden wir schon aufgefordert, Gott anzubeten, auch so in mit der Musik. Aber Anbetung ist weit mehr. Und vor allem, Anbetung beginnt nicht Sonntagmorgen. Anbetung beginnt nicht, wenn man sagt, und jetzt wollen wir eine Anbetungszeit haben. Da beginnt Anbetung nicht. Sondern die Anbetung beginnt, und da möchte ich Gott dich bitten, das ist die Gliederung. Das lassen wir mal sein. Lass es da. Ich sage ganz kurz noch was. Die Anbetung beginnt in erster Linie bei den Erbarmungen Gottes, bei dem Werk Gottes. Wir können Gott nur deswegen anbeten, weil er zuerst Gutes an uns getan hat. Wir können in der Weihnachtszeit dieses Halleluja singen und wirklich einen Grund zur Freude haben und Gott dafür Danke zu sagen, nur weil er Mensch geworden ist und auf diese Welt gekommen ist, weil er sich aufgemacht hat, uns zu erlösen. Es ist die Tat Gottes. Es sind die Erbarmungen Gottes. Es ist das Wissen über sein Heil an uns, das uns in Anbetung bringt. Und ich behaupte, auch wenn, wie gesagt, in der Gefahr auch da missverstanden zu werden, aber ich behaupte, dass in erster Linie uns die Theologie, also das Wissen über Gott und seinen Errettungsplan, uns in die Anbetungsstimmung bringt und nicht Musik. Das ist meine These. Ja. Und ich behaupte sogar so, wenn wir wahre Anbetung auch Anbetungsblöcke haben wollen, also wirklich Anbetungszeit, in dem wir singen und preisen, wenn wir nicht ein richtiges Verständnis von Gott haben, dann wird diese Zeit so perfekt und musikalisch sehr auch ablaufen kann, nicht die wahre Anbetung sein. Wir müssen den Inhalt dessen kennen. Das muss unseres sein, das muss unser Herz erfüllen, das muss unsere Freude und Dankbarkeit sein, damit wir dann uns zu Anbetung bringen und mit all dem, was wir haben, gemeinsam Gott anbeten. Ich hoffe, dass ihr das, da mein Anliegen richtig versteht und das richtig einordnen könnt, um was es mir hier geht. Also, und wir haben letzten Sonntag die drei Punkte angeschaut, ganz kurz den Auftrag der wahren Anbetung. Wir haben einen Auftrag, Jesus sagt, Gott ist auf der Suche nach wahren Anbetern. Die anbeten im Geist und in der Wahrheit. Da ist Gott auf der Suche, Jesus auf der Suche, die Aposteln sind auf der Suche und ich darf mich damit einreihen ein Stück weit, ich bin dann auch auf der Suche. Und wir haben uns aber auch eben gerade diese Quelle der wahren Anbetung angeschaut. Das ist Gott selbst. Gott selbst ist die Quelle jeder wahren Anbetung. Und das Dritte, dann das Wesen wahren Anbetung, haben wir uns auch angeschaut. Und dann haben wir gesehen, dass es in erster Linie darum geht, ein Lebensstil zu führen, unseren Leiber dazu bringen. Es geht nicht, dass wir unter der Woche ohne Gott leben und am Sonntag kommen und dann denken, Gott anbeten zu können. Wenn wir in Sünde leben, in Ungerechtigkeit leben, unter der Woche und am Sonntag erheben wir unsere Hände und preisen Gott. Und ich habe euch da einen Text aus Jesaja gelesen, wo Gott sagt, so einen Gottesdienst will ich nicht. Da verschließe ich meine Ohren. Es geht nicht. Wahre Anbetung ist in erster Linie ein Lebensstil. Und für mich ist ein Sonntag, ein Gottesdienst, eine Zeit des gemeinsamen Singen, das ist so der Höhepunkt. Wir sprachen letzten Sonntag auch, ich sprach mit einigen, weil das hat schon so ein bisschen gerieben und ist auch gut so. Und ich sagte, das ist für mich so wie die Kirsche auf die Sahnetorte obendrauf. Das ist der Sonntag für mich. Das ist, da treffen sich alle und genießen und bringen ihre Anbetung dahin. Bringen alle diese Anbetung zusammen. Und gemeinsam beten wir Gott und danken für sein Sein, für sein Wesen. Und das ist Paulus sehr, sehr wichtig. Das ist der Heiligen Schrift wichtig, dass wir Gott erkennen. Und ich bei mir ist es so, dann jetzt so intensiv Zeit im Epheserbrief, da klingelt es bei mir ständig, der Epheserbrief. Und wenn ihr den Epheserbrief kurz aufschlagt, und ich lese es euch auch vor, dann die Verse, die ich schon immer wieder zitiert habe, sagt Paulus ab Vers 17 oder ab Vers 16, können wir schon. Und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Paulus bittet, dass die Gemeinde Gott erkennt. Warum? Weil das die Grundlage unseres Lebens, weil das die Grundlage jeder Anbetung ist. Er erleuchte euch die Augen eures Herzens, damit ihr wirklich es wisst. Nicht spekuliert, nicht denkt, ist es so, ist es nicht so? Ist Gott bei mir? Bin ich gerettet, bin ich nicht? Sind meine Sünden vergeben, sind sie nicht? Nein, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke ist. Was ist diese überragende Größe seiner Kraft an uns und in uns? Das ist der Heilige Geist. Also Paulus immer wieder bringt das auf den Punkt und sagt, er steht wirklich vor der Gemeinde und vor Gott und bittet für die Gemeinde, dass sie erkennt, was sie in Gott hat, weil er weiß, das führt einen in die wahre Anbetung, in einen gottgefälligen Lebensstil. Heute möchte ich mit euch über die letzten zwei Punkte nachdenken: das Mittel der wahren Anbetung und das Ziel der wahren Anbetung. Und da sind wir im Römerbrief jetzt. Und zwar: und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Paulus beginnt hier und zu zeigen, wie jetzt nun das geschieht, warum, was, durch welches Mittel, und beginnt erstmal mit einem negativen Aspekt. Er sagt: seid nicht so. Seid nicht wie die Welt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wahre Anbetung ist nicht die Welt. Die Welt kann Gott so nicht anbeten. Die Welt erkennt nicht seine Rettungstat. Die erkennt ihn nicht als den Schöpfergott. Die erkennt ihn nicht als der, der in diese Welt gekommen ist, der für sie gestorben ist, der jetzt zu dem Vater sitzt und uns vertritt. Nein, die Bibel sagt, er kam in das Seine, er kam in die Welt, und das Seine nahm ihn nicht auf. Liebe Geschwister, das ist ganz, ganz wichtig. Wahre Anbetung findet nicht in der Welt statt. Wahre Anbetung findet in der Gemeinde statt. Weil nur die Gemeinde das erkennt, was Gott getan hat. Also Paulus beginnt mit dieser Negation und sagt: werdet verwandelt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und dann kommt das Herrliche. Und dann, es entsteht wirklich sehr schnell der Eindruck: okay, was muss ich dann tun? Was muss ich tun, damit ich Gott... Also wenn mein Lebensstil Gott verherrlicht, ja, dann muss ich mich jetzt anstrengen. Ja, da muss ich jetzt was leisten, damit es Gott gefällt. Und das ist für mich Evangelium, was hier ist. Und ich staune darüber und ich möchte euch heute ein bisschen da hineinnehmen, was wirklich wahre Anbetung ist. Paulus sagt nämlich hier, oder die Schrift sagt uns: werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Was ist der Sinn? Das sind unsere Gedanken. Das ist unser Denken. Unsere Vorstellungen. Das ist unser Wollen. Davon ist es geprägt. Das ist, diesen Teil beschreibt die Bibel oft auch als Herz, als das Herz des Menschen. Wahre Anbetung geschieht dann oder ist nur dann möglich. Wie kann ich mich, sage ich mal, von der Welt abgrenzen? Lebt nicht wie die Welt, sondern lebt anders. Ja, was bedeutet das? Und die Bibel sagt uns: lasst euch verändern. Das ist ganz wichtig. Hier steht das im Imperativ Passiv, das heißt, es ist ein Befehl, aber es ist etwas, was ich an mir geschehen lassen muss, so wie: lasst euch taufen. Hat jemand sich selbst taufen lassen? Ja? Ihr seid hingegangen und sagt: okay, ich möchte mich taufen lassen, richtig? Ja. Ihr wurdet getauft. Das ist so ähnlich von der Grammatik her. Paulus sagt: lasst euch verändern. Nicht setzt euch hin und sagt: ich muss jetzt anders denken. Ich behaupte mal, dazu ist der Mensch nicht fähig. Von sich heraus denkt der Mensch ganz anders. Der Mensch denkt nicht an Gott. Der Mensch will auch nicht Gott gefallen. Er will auch nicht ein gottfürchtiges Leben leben. Wir Menschen, und seien wir ganz ehrlich, wir sind Egoisten. Dreht sich alles um uns. Wenn wir in Römer 1, da waren wir jetzt eine Zeit lang in der Bibelstunde, uns wird da was ganz Dramatisches berichtet. Und zwar in Kapitel 1, ab Vers 20, da heißt es: denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Und jetzt: weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren eigenen Überlegungen und Torheiten verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des Vergänglichen des unvergänglichen Gottes in vergänglichen Gleichnissen, eines Bildes von vergänglichen Menschen und Vögeln und so weiter, wird aufgezählt, was der Mensch getan hat. Und dann wird uns die Folge und die Konsequenzen aufgeführt. Das heißt, der Mensch, der wurde geschaffen, um Gott anzubeten. In dem Gemachten, in dem, was Gott alles getan hat, soll er Gott erkennen und in seinem Wesen, Gottes Wesen erkennen, seine Gottheit anerkennen und ihm dafür Dank darbringen und ihn verherrlichen, ihn anbeten. Das ist die Bestimmung. Und der Mensch hat gesagt, nein. Obwohl er das erkannt hatte, hat er sich abgewandt und Gott nicht Dank gebracht, hat Gott nicht angebetet. Und sein Verstand und sein Sinn wurde verfinstert, Gott dahingegeben. Und seitdem leben die Menschheit in ihren eigenen Verstand, in ihre eigene Verfinstertheit. Die sind blind, die sind unfähig und leben dementsprechend ein Leben, das nicht Gott wohlgefällig ist, weil sie nicht die Gedanken Gottes haben, weil sie nicht die Ausrichtung Gottes haben, sondern ihre eigene. Wie kommt der Mensch aus diesem Dilemma raus? Paulus sagt im Römerbrief, lasst euch verändern. Lasst euch verändern. Lasst euch verändern an diesem Denken. Denn dieses Denken, dieser Sinn ist verfinstert. Und da, nochmal, da ist es für mich Evangelium. Gott verheißt schon im Alten Testament, wie er das tun wird und was er dann auch getan hat. Wenn ihr in Jeremia 31, aufschlagt, dann begegnet euch eine herrliche Verheißung des neuen Bundes. Dieser neue Bund wird so uns vorgestellt, ab Vers 31, kann man sich gut merken, Jeremia 31, ab Vers 31, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Jude einen neuen Bund. Ich mache einen neuen Bund. Wie wird dieser Bund sein? Nicht wie den Bund, wie ich mit den Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand auffasste und sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn diesen Bund haben sie gebrochen. Den könnten sie nicht halten. Dieser Bund war, lebt, verherrlicht mich, indem ihr tut. Haltet das Gesetz. Das war mein Bund. Hält ihr das Gesetz, wird ihr ewig leben. Hält ihr das Gesetz nicht, werdet ihr sterben. Diesen Bund hat Gott mit Israel geschlossen, als er sie aus Ägypten rausgeführt hat, an den Berg geführt hat, ihnen in die Gebote gegeben hat. Das ist mein Bund mit euch. Und dann heißt es, ab Vers 31, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel in jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer zu seinem Nächsten oder zu seinem Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von dem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Hier wird uns von einem neuen Bund erzählt, berichtet, den Gott aufrichten wird und sagt, ich werde etwas Neues tun. Ich werde nicht mehr ihnen ein Gesetz vorbringen und sage, so haltet nun. Und dann steht der Mensch da und sagt, okay, jetzt muss ich es tun. Ich muss Gott verherrlichen, muss Gott anbeten durch mein Leben, indem ich das halte, indem ich dieser Norm entspreche. Und kann es nicht, versagt. Und Gott sagt, ich mache einen neuen Bund, ich mache etwas Neues. Das Alte das reicht nicht, das funktioniert nicht. Und das Neue ist, ich werde ihnen das Gesetz nicht auf Stein, nicht in Buchstaben, sondern ich werde es in ihr Herz legen. Ich werde es in ihr Herz legen. Und das Herz ist Sinn, in ihre Gedanken. Ich überspanne das mal. Ich mache es, dass sie wollen. Ich mache, dass sie können, indem ich ihr Denken verändern werde. Von innen raus. Nicht nur von außen als Maßstab da, so jetzt halte, ob du willst oder nicht, ob du kannst oder nicht, sondern ich mache es, dass sie wollen. indem ich ihr Denken verändere. Das Gleiche greift auch Hesekiel auf. Das ist im Hesekiel 36. Und da wird schon uns deutlicher, wie diese Veränderung stattfinden wird. Schaut mal in Hesekiel 36 ab Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf sie springen. Und ihr werdet rein sein von aller Unreinheit. Und von all euren Götzendienst werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinende Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch das fleischende Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Ist das nicht grandios? Gott sagt, ich mache es. Bis dahin ist es eine Tragödie. Gott ruft sich ein Volk und sagt, ihr sollt mir dienen. Das ist übrigens der Zweck. Als Mose da vor dem Pharao steht und sagt, lasst mein Volk ziehen, dann wird immer wieder deutlich, warum. Damit sie dem wahren Gott dienen. Könnt ihr das noch so euch erinnern? Ja? Also das Ziel ist, Gott sagt, ich mache mir ein Volk, dass dieses Volk mir dient. Also Pharao, lass sie ziehen und nach hin und her und auf jeden Fall zieht irgendwann das Volk raus und sollen jetzt Gott dienen und versagen. Und Gott bringt sie immer wieder zu, er lehrt sie, er gibt den Propheten und er schickt diese Propheten und sie lehren und sagt, komm zurück zu Gott, dient ihm, keinen Götzen, dient Gott, das ist eure Berufung. Und sie wenden sich immer wieder ab. Vergessen immer wieder Gott, leben ihr eigenes Leben. Katastrophal. Und in Jesaja dann in Kapitel 1 sagt Gott, ich bin am Ende mit meinem Latein. Also ich habe euch geprügelt, ich habe euch echt bestraft und es gibt keinen einzigen keine Stelle an eurem Körper, wo kein blauer Fleck mehr ist. Also es bringt nichts. Ich kann euch bestrafen, wie viel ich will. So wie bei den Kindern, ja. Also man haut und haut und sagt, jetzt kapier's. Kapiert es nicht, will nicht, hat einfach seinen Kopf. Und dann bringt es nicht noch einmal mehr zu schlagen, da bringt es nicht noch mal mehr zu bestrafen, weil ich merke, hey, das ist einfach ein sturer Bock. Er hat einfach sein eigenes Denken. Und Gott weiß das. Gott weiß es um sein Volk und sagt, nein, das ist nicht ein Weg, den ich gehen werde. Das bringt nichts, sondern ich mache was Neues. Ich werde ihnen meinen Gesinnung geben. Ich werde ihnen mein Wesen geben. Ich mache es, dass die meine Gedanken haben. Ich kann mich erinnern, das ist schon etwas länger her, ich war in einer sehr großen Spannung. Ich wollte Gott gefallen, ich wollte Gott dienen und aber merkte jeden Tag immer aufs Neue diese Spannung, da ist der Wille Gottes und da ist mein Wille. Und das ist immer, es war immer konträr. Aber ich wusste schon, dass also aus Bibel und Gottesdiensten, Predigen, dass Gottes Wille ist eigentlich schon besser als meiner. Also rein theoretisch wusste ich das. Aber so vom Erfahrungsmäßig würde ich sagen, nein, also ich, das macht mir aber mehr Spaß und das ist etwas, was ich gerne mache. Oder zumindest hat es mich auch immer dahin gezogen und ich bin immer morgens vor Gott da gesessen und es tut mir leid, dass ich wieder meinen Willen gelebt habe und musste Buße tun und so. Kennt ihr ein bisschen wahrscheinlich, ja? Bin ich nicht der Einzige, hoffentlich. Ja. Und da ist diese Spannung und in der lebt ich. Es war sehr früh, ich saß da, bevor ich meinen Zivildienst da gemacht habe und musste früh raus und habe stille Zeit gemacht und ich saß dann darüber nachgebrüht. Ich sage, ja, also wenn es so weitergeht, das zerreißt mich. Also das ist kein Leben, in dem wo ich sage, ich gehe hinaus mit so einem Gesicht und sage, ich liebe meinen Gott. Das macht Freude, das ist das Beste, was mir passieren kann. Nein, im Gegenteil, das ist ein Kampf, eine Spannung immer. Gottes Wille, mein Wille. Ich weiß, ich soll es tun, ich kann es nicht und tue ich eigentlich immer das meine. Und ich saß da und ich weiß, also das ist nicht auf meinem Mist wahrscheinlich gewachsen. Und dann wird mir klar, es gibt nur eine Möglichkeit. Oder, sag ich mal, zwei. Nur eine ist sehr wahrscheinlich möglich. Also entweder wird Gottes Wille zu meinem oder mein zu Gottes Wille. Ja. Damit das endlich mal aufhört. Ja. Also Gott, komm, will auch das, was ich will. Ist doch gut, was ich will, oder? Komm, akzeptier es doch einfach. Das ist sehr unwahrscheinlich. Also war mir klar, es gibt nur eine Möglichkeit. Gott muss meinen Willen verändern. Und dann war es mir so klar auf einmal. Ich habe gesagt, okay, Gott, wenn dein Wille auf einmal mein Wille wird, das wäre doch das Beste, was mir passieren könnte. Also versteht ihr, da, wenn es einfach nicht ein Kampf ist, so, sondern ich lebe ja so, ich möchte ja gern was tun, was ich möchte. Das ist unser Antrieb. Also wenn ich einfach nicht permanent entscheiden muss, oh, das ist Gottes Wille und hier und ja, prüfen, sondern wenn einfach das meins ist und ich das einfach gerne mache, weil das meins ist und zugleich eben Gottes Wille ist, das wäre doch das Leben. Und ich bin da wirklich vor Gott auf die Knie gegangen und gesagt, Herr, ich mache jetzt ein Gelübde mit dir. Was ich in 5 Minuten sage und in 2 Stunden und in 2 Jahren, das höre nicht. Das vergiss, da überhöre mich. Was ich jetzt sage, das zählt. Mach deinen Willen zu meinem. Verändere meinen Willen so, also verwandle meinen Willen. Und ich will, bitte mach das. Ich habe keine Lust mehr auf diese Spannung. Ich denke, Gott nimmt das ernst und beginnt das, und das ist ein Prozess. Aber das ist es, was er hier verheißen hat. Er hat gesagt, ich werde ihr Denken verändern, ihren Willen verändern. Wenn Paulus sagt, lebt nicht wie die Welt. Und da leben wir in der Spannung, aber wir sind da und wir sind da aufgewachsen und wir werden damit konfrontiert. Und wir mögen diese Dinge doch, oder? Und die Welt diktiert und bestimmt, was Liebe ist, was Wohlstand ist, was gut ist und was schlecht ist. Und wir sind damit aufgewachsen, das hat uns geprägt. Und damit ehren wir aber Gott nicht, verherrlichen ihn, weil das steht im Gegensatz zu Gott und seinem Willen, seinem Wesen. Das ist das, was Paulus so stark im Römerbrief in Kapitel 1 gezeigt hat. Die einzige Möglichkeit ist, dass wir Gott verherrlichen, Gott anbeten in der Wahrheit und im Geist, ist, dass wir seinen Geist bekommen, dass wir die Wahrheit kennen und dass die Wahrheit uns verändert. Wer ist die Wahrheit übrigens? Oder was ist die Wahrheit? Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, sagt Jesus dann selbst. Gott schließt einen neuen Bund. Und dann sagen vielleicht aufmerksame Leser, ja Willi, du hast es doch gerade gelesen, dass ich mit dem Israel und mit dem Haus Juda diesen neuen Bund schließen werde, oder? Gilt es auch für uns? Gilt es auch für uns? Wird Gott auch unser Sinn und unser Denken verändern? Wird er seinen Geist in unser Innerstes geben, damit wir seine Gedanken haben? Und dann schlagen wir Hebräer 8, Vers 10 auf und lesen diese Worte. Ab Vers 8 kann man schon. Oder 9. Nee, 8 ist besser. Denn tadelnd spricht er zu ihnen, siehe ich, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit den Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich bei der Hand ergriff und sie aus dem Land Ägypten herausführte, und sie blieben in meinem Bund und kümmerten nicht sich um mich, und spricht der Herr, denn das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel aufrichten werde, an jenem Tag, spricht der Herr. Mein Gesetz gebe ich in ihren Sinn, mein Gesetz gebe ich in ihr Denken. Und werde sie auf dem Herzen schreiben. Ich werde sie auf dem Herzen schreiben. Und werde ihnen Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Und nicht werden sie an jeder seinen Mitbürger und an jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde gegenüber ihnen Ungerechtigkeit gnädig sein, und ihre Sünden werde ich nicht mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Zu wem schreibt der Hebräerbriefschreiber? An wen richtet sich dieser neue Bund? Ist es nur an das Volk Israel? Gilt der Hebräerbrief uns nicht? Auch an uns. Auch an uns. Das wahre Anbetung ist, beginnt bei dem Wirken Gottes. Wahre Anbetung ist, dass wir an Gott unsere Leiber ihm geben, dass er durch uns lebt. Und das beginnt, oder das funktioniert nicht so, dass wir uns anstrengen und sagen, ich muss und jetzt muss ich fromm sein, jetzt muss ich Gesetze halten und jetzt muss ich diese Dinge sein lassen oder diese Dinge tun. Nein, nein, es beginnt, indem wir uns Gott zur Verfügung stellen und sagen, verändere du mein Denken. Und das ist der neue Bund, das ist das Unbegreifliche. Gott macht es, er sagt, ich mach es. Wie? Durch meinen Geist. Das ist der neue Bund. Gott schenkt seinen Geist in uns. Er gibt uns ein neues Herz, liebe Geschwister. Das ist Wiedergeburt. Das alte, steinende Herz. Es ist nicht fähig, Gott zu denken. Es ist nicht fähig, Gott zu lieben. Es ist nicht fähig, mit Gott zu leben. Das kann es einfach nicht. Und deswegen schenkt Gott ein neues Herz. Das ist, was die Bibel mit Wiedergeburt bezeichnet. Jesus sagt, wenn ihr geboren seid aus Wasser und Geist, und wenn wir gerade Jeremia gelesen haben, dann sagte er, ich werde sie reinigen mit dem Wasser. Und dann wird klar, um welches Wasser es hier geht, und dann heißt es, meinen Geist werde ich in ihr Innerstes geben. Das ist Wiedergeburt. Damit der Mensch Gott in der Wahrheit und im Geist anbeten kann, braucht er den Heiligen Geist. Er braucht einen Geist, damit er die Wahrheit erkennen kann. Damit er die Wahrheit erkennen kann. Und wer den Heiligen Geist ist, und das ist herrlich, Hebräerbriefschreiber sagt, dann werde ich nicht sagen, erkenne den Herrn, oder dann werde ich nicht lehren müssen. Das ist komisch, oder? Da wird nicht einer zu einem Mitbürger sagen, erkenne den Herrn. Und er sagt, lass mich in Ruhe. Wir erkennen. Warum erkennen? Sondern sie werden von Gott gelehrt sein. Gott wird sich zu erkennen geben. Er wird die Augen auftun. Er wird das tun durch seinen Geist. Und Menschen werden befähigt und werden verändert und werden in das Bild Jesu Christi immer mehr verwandelt. Sie bekommen immer mehr sein Wesen, sein Denken und sind dazu befähigt, Gott zu leben. Ich weiß es nicht, ob ihr das merkt, was das für ein neuer, herrlicher Bund ist. Als Jesus kommt und das Abendmahl feiert, was wir immer wieder tun, dann nimmt er den Kelch und sagt, das ist der Bund in meinem Blut. Und jeder Bund wurde mit dem Blut besiegelt. Das ist dieser neue Bund, den hat Jesus Christus geschlossen mit uns. Und dann sagt er, jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Jünger haben mit Jesus 3 Jahre gelebt. 3 Jahre intensivste Bibelschule gehabt. Also so intensiv, wie es nur ging. Und dann sagt er ihnen, okay, und jetzt seid ihr fähig und jetzt geht und lebt, oder? Nein, nein. Er sagt, bevor ihr jetzt rausgeht, wartet. Wartet. Auf was? Auf die Verheißung des Vaters. Welche Verheißung? Auf Hesekiel, auf Jeremia. Wartet auf die Gabe des Heiligen Geistes. Denn das ist der Lehrer. Das ist der, der den Sinn verändert. Das sind nicht wir. Das ist nicht unsere Rhetorik. Das ist nicht unsere Unterweisung. Das sind nicht wir. Das ist der Heilige Geist, der Kommunikator schlechthin. Er ist es, der uns die Augen aufleuchtet, unser Herz. Und dann sagt eben Paulus und sagt, ich bitte Gott, dass du dich ihnen offenbarst durch deinen Geist, damit sie erkennen, wer du bist, damit sie verwandelt werden, damit sie verändert werden. Liebe Geschwister, wahre Anbetung ist das, wenn unser Denken sich verändert. Und Gott verändert unser Denken. wir müssen unser Denken verändern lassen. Also wir müssen, lasst euch verändern. Das ist wahre Anbetung. Denn das, was wir denken, hat Auswirkungen auf das, was wir tun. Wenn wir Gott anbeten wollen in seinem Sinn, so wie er sich das gedacht hat, müssen wir ihm zur Verfügung stellen und sagen, verändere du mein Denken. Da und nur dann sind wir fähig zu erkennen, da kannst du, Silke, kurz die andere Folie, nur dann sind wir fähig zu erkennen und zu prüfen, nur dann, was der Wille Gottes ist. Und da wird das definiert, das Vollkommene, ja, das Gute, das Vollkommene. Und das ist übrigens das Ziel. Das ist das Ziel Gottes. Damit wir prüfen können und wissen können, was der Wille Gottes ist, müssen wir unser Denken von ihm verändern lassen. Müssen wir unser Denken. Und das geschieht durch den Heiligen Geist, mitteln des Wortes Gottes. Das will ich ganz kurz euch aufzeigen, wie das geschieht. Paulus, gerade in unserem Epheserbrief, ich muss kurz blättern, schaut mal in Kapitel 3, was Paulus da sagt, in Kapitel 3, Vers 14. Deshalb beug ich meine Knie, Kapitel 3, Vers 14, ja, bin ich zu schnell. Deshalb beug ich meine Knie von dem Vater, von dem jede Vaterschaft des Himmels und des Erdens benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist. An dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder denken, der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus. Paulus sagt hier, ich bitte Gott, dass er uns diese Erkenntnis schenkt, wie durch seinen Geist, dass wir am inneren Menschen, es geht nicht um das Innere, Gott muss das Innere verwandeln. Er muss unser Denken formen, damit wir imstande sind, das Vollkommene zu leben. Anders geht es nicht. Als Schluss möchte ich euch ein Beispiel bringen. In der Bergpredigt setzt Jesus ja die Messlatte ja sehr hoch, oder? Das ist ja wirklich ein Berg, so Bergpredigt. Da steht man vor seinem Berg und denkt, ja, wer kann das leben? Wenn einer dich auf die rechte, so halt ihm die linke. Also es ist, versteht ihr, es ist ja, wenn einer mich haut, ist es ja schon wirklich eine Überwindung, nicht zurückzuhauen. Das kostet schon viel Kraft, aber das kann, sag ich mal, ein Mensch schaffen. Er muss nur sich disziplinieren, so dastehen und sich beherrschen, sagen, ach komm, lass den Kerl, oder kann alles geht. Das kann einer. Das wäre dann gut, oder? Wenn einer dich auf die rechte haut, es wäre gut, ihm nicht auch eine zu scheuern. Aber wisst ihr, was vollkommen ist? Die andere hinzuhalten. Das ist aber vollkommen. Und das, versteht, das Gute können wir. Wir müssen uns nur anstrengen. Aber das Gute ist nie Gottes Maßstab gewesen. Von Anfang an nicht. Der Mensch war nicht dazu gedacht, dass er erkennt das Gute und das Böse. Übrigens, das ist die Folge des Sündenfalls. Der Maßstab, den Gott an Menschen legt, ist das Vollkommene. Und dieses Vollkommene begegnet uns in der Bergpredigt. Und Jesus sagt, das ist der Maßstab, das ist, was Gott will. Und dann steht man vor diesem Berg und sagt, ja, wie? Und deswegen setzt Jesus oder Matthäus, sage ich mal, durch den Heiligen Geist vor diesem Berg die Seligpreisungen. Und wisst ihr, was die Seligpreisungen sind? Sie beschreiben uns genau das. Nämlich die Bekehrung eines Menschen, die Veränderung eines Menschen. Das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage, um das Vollkommen zu leben. Es geht nicht um ein Gesetz, dass wenn einer dich haut, dann rechts, dann halt ihn die linke. Nein, nein. Es geht, den Willen Gottes zu verstehen. Es geht, verändert zu werden und so vollkommen zu sein. Das ist ein Prozess. Paulus sagt, werdet verwandelt. Das ist nicht etwas, versteht ihr, wie ein Stick. Ein paar meiner Schüler sagen, oh, das wäre so gut. Das wäre so einfach. Willi, teil einfach einen Stick aus, klack, rein und kopieren und dann ist, nein, nein, es ist ein Prozess, in das Bild Christi verwandelt zu werden, in seinen Willen, in sein Denken. Und deswegen, liebe Geschwister, ist das Gefährlichste, was wir tun können, zu sagen, ich habe Recht. Das ist meine Meinung. Es geht um mich. Ich denke mir so und nicht anders. Ihr betet nie, größere Anbetung gibt es nicht, als sich zur Verfügung zu stellen und zu sagen, Herr, verändere du mich. Größere Anbetung gibt es nicht. Das ist wahre Anbetung. Herr, verändere mich. Das verherrlicht Gott in Übermaße. Also was ist wahre Anbetung? Es ist ein Lebensstil. Sich Gott zur Verfügung zu stellen, damit er uns verändert an unserem Denken, damit er uns da auch neu ausrichtet, damit wir ein Leben leben, das ihn verherrlicht. Nicht wie die Welt lebt, sondern so, wie es Gott wohlgefällig ist. Das ist wahre Anbetung. Und dann kommen diese Menschen und beten Gott an einem Sonntag, an einem Dienstag, an einer Bibelstunde, an einem Gottesdienst und verherrlichen Gott. Und Gott sagt, das ist ein Wohlgeruch für mich. Das ist ein Wohlgeruch für mich. Ich hoffe, dass wir da ein Stück weit ausgerichtet sind und dass, auch wenn bei uns manchmal nicht die Band spielt und nicht ein riesen Lobpreis da ist und auch mal einer die Stimme überschlägt, dass wir nicht meinen, dass wir keine wahre Anbetung haben, dass wir keine Anbetung haben. Nein, nein. Wenn wir wirklich uns Gott zur Verfügung stellen, dann haben wir die herrlichste Anbetung in der Gemeinde. Amen. Wir wollen ein Lied singen.